Herzlich willkommen zu Episode 13 des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Ich bin Nora Meyer und schön, dass Sie uns auch heute wieder zuhören. In diesem Podcast beleuchten wir wichtige Themen aus der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, verständlich erklärt von führenden ExpertInnen. Heute geht es um ein Symptom, das im Zusammenhang mit Corona sehr oft aufgetreten ist, nämlich den Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Viele Patientinnen und Patienten berichten darüber, dass diese Sinne gar nicht oder nur sehr langsam zurückkehren. Was steckt dahinter und vor allem, was können wir dagegen tun? Darüber spreche ich heute mit dem assoziierten Professor Dr. Christian Müller, dem Leiter der Allgemeinen Ambulanz und der Ambulanz für Riech- und Schmeckstörungen an der Klinik für HNO-Krankheiten am AKH Wien. Herr Doktor, der Geruchs- und Geschmackssinn wird ja im Alltag gerne mal ein bisschen übersehen oder als selbstverständlich angenommen. Das ist einfach was, über das denkt man nicht groß nach. Zumindest so lange, bis er dann plötzlich irgendwie verschwindet, nicht mehr da ist. Warum sind denn der Geruchs- und Geschmackssinn überhaupt so wichtig für unser aller Wohlbefinden?
Ja, Sie sagen es, das Wohlbefinden ist es ja in erster Linie. Also wir kennen genug Studien, die zeigen, dass Patienten, die dann den Geruchssinn komplett verloren haben, sogar eine deutlich erhöhten Rate an Depressionen leiden. Und es ist also, ich sage immer, dass eines der wichtigsten Dinge ist eigentlich die Lebensqualität ganz allgemein. Aber es kann eben im schlimmsten Fall bis zu Depressionen gehen. Und warum ist das so? Uns fällt, wie Sie es gesagt haben, das gar nicht auf, wenn im normalen Alltag, wann wir überhaupt den Geruchssinn verwenden. Und das sind ja ganz vielfältige Situationen. Und meistens ist es so, dass wir es unbewusst eigentlich wahrnehmen und dass es dann zur Lebensqualität beiträgt und uns das gar nicht immer ganz bewusst ist, dass wir eben auch unsere Umwelt sehr olfaktorisch, also übers Riechen, wahrnehmen. Mhm. Und ganz wichtig ist natürlich der Geruchssinn beim Essen und Trinken, dass wir also die feinen Aromen wahrnehmen können. Und nicht zu unterschätzen ist auch die Warnfunktion vor eben einerseits Rauch, Feuer oder natürlich auch verdorbenen Lebensmitteln und auch die Interaktion mit anderen Menschen in unserer Umgebung. Mhm. Also es hat schon sehr, sehr vielfältige Aspekte.
Aber eben, seit Corona hören wir ja ziemlich oft, ich kann nichts mehr schmecken, ich kann plötzlich nichts mehr riechen. Was passiert denn bei einer Covid-bedingten Riechstörung genau im Körper?
Ja, das ist durchaus komplex. Es kann natürlich ein Teil der Riechstörung, wie bei jeder anderen Entzündung in der Nase, das macht ja auch eine Corona-Infektion, bedingt sind durch eine Schleimhautschwellung, womit dann die Duftstoffe gar nicht so gut zur Riechspalte gelangen in der Nasenhöhle. Und wir haben ja da einen ganz engen Bereich im Bereich des Nasendaches zwischen Nasenscheidewand und mittlerer und oberer Nasenmuschel. Aber die Hauptursache bei Corona ist die direkte Schädigung der Zellen der Riechschleimhaut. Und damit können dann Duftstoffe, die an den Riechnerven andocken, keine entsprechende Reaktion dann auslösen. Und sozusagen der Duftstoff wird dann nicht mehr ins Gehirn gemeldet und wir merken ihn gar nicht. Und bei Corona ist es halt ganz spezifisch, das wissen wir schon sehr wahrscheinlich, dass die Viren jetzt nicht direkt an die Riechnervenzellen andocken, sondern an die sogenannten Stützzellen, weil die haben die spezifischen Rezeptoren für die Viren. Und das heißt, die Schädigung bei Corona der Riechschleimhaut passiert über die Schädigung der sogenannten Stützzellen. Und in weiterer Folge eigentlich erst werden die Riechnervenzellen geschädigt. Das erklärt ja eigentlich, wir sehen das sehr oft, dass zum Glück ja viele Patientinnen und Patienten nur einen sehr kurzfristigen Riechverlust erleiden, oft nur wenige Tage im Idealfall. Und das wäre nicht erklärbar, wenn die Riechnervenzellen geschädigt wären, weil die regenerieren sich ja über viele Wochen und Monate. Das sind eben die Patienten dann, die doch eine Schädigung der Riechnervenzellen erleiden, weil die Funktion der Stützzellen über längere Zeit sozusagen geschädigt ist und dann auch die Riechnervenzellen deutlich geschädigt werden. Und das kann im schlimmsten Fall bis zur kompletten, wir nennen das eben Apoptose, bis zum Untergang der Zellen führen. Und dann hofft man, dass die sogenannten Basalzellen, also wir haben in der Riechschleimhaut ja nicht nur die Nervenzellen, die funktionstüchtigen Riechnervenzellen und die Stützzellen, und die dritte Zellart sind Basalzellen, die eigentlich wie Stammzellen funktionieren, von denen die Regeneration ständig ausgeht und wir eben normalerweise die Riechnervenzellen rundum sozusagen ständig in mehreren Monatszyklen erneuert werden. Wenn die auch gestört sind, dann haben wir natürlich ein Problem, wenn die Basalzellen auch zugrunde gehen, dann kann das im schlimmsten Fall auch permanent sein, dieser Riechverlust. Zum Glück ist das aber eher sozusagen die Ausnahme.
Mhm. Wie oft kann man das circa sagen, tritt denn so ein Geruchs- und Geschmacksverlust überhaupt auf bei Corona? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Virenvarianten?
Ja, also die sogenannte Prävalenz, also wie häufig Riechstörungen bei Infektionen mit Corona auftreten, hat sich drastisch verändert, nämlich ist zurückgegangen. Also am Anfang hatten wir ja 60-80% aller Infizierten haben über Riechstörungen geklagt. Gab sogar am Anfang der Pandemie Untersuchungen, dass ihm fast alle eine gewisse Einschränkung des Riechvermögens hatten. Und das hat sich dann nach Alpha über Delta reduziert, dann waren es nur mehr so 40-50%, und bei Omikron ist es dann runtergegangen auf 10-15%. Das klingt zwar jetzt nicht mehr so viel, aber ist natürlich immer noch viel, wenn man dann denkt, dass wie viele eben überhaupt Corona-Infektion hatten. Also das ist schon noch eine hohe Zahl. Nur wie gesagt, es ist schon runtergegangen von eben 60-80 bis jetzt circa 10% aller Patienten mit Corona-Infektionen haben eine Riechstörung.
Wie wird denn so eine Riechstörung medizinisch diagnostiziert? Also gibt es da Tests oder Untersuchungen, die hier auch speziell für Covid angewendet werden dann?
Also speziell für Covid bezüglich Riechen verwenden wir da keine Tests. Also da sieht man halt einfach, am Anfang der Pandemie wusste man ja, ob man Corona hatte oder nicht. Das war eigentlich für uns in der Spezialambulanz eigentlich der einzige Unterschied, dass wir jetzt eine Infektion hatten, wo wir wussten, die macht jetzt direkt eine Riechstörung. Wir wussten auch bei den einzelnen Patienten, woher die Riechstörung kommt. Wir hatten ja schon vor Corona in unserer Spezialambulanz circa ein Viertel bis ein Drittel aller Patienten mit sogenannten postinfektiösen Riechstörungen, also nach Infekten. Das waren meistens virale Infekte. Nur die lagen dann oft Monate oder Jahre zurück, und da wusste man natürlich überhaupt nicht mehr, welches Virus das war. Aber ansonsten macht man diagnostisch das Wichtigste ist wie immer die Anamnese, um zu schauen, gibt es einen Zusammenhang oder auch einen Corona-Test, gibt es sowas. Aber dann ist es schon eigentlich derselbe Ablauf. Wir müssen vor allem HNO-Untersuchungen durchführen, Endoskopie der Nase, um auszuschließen, dass Entzündungen der Nase vorliegen, wie Allergien oder chronische Sinusitis oder Polyposis-Nase. In weiterer Folge, je nach Klarheit dieser Anamnese und klinischen Untersuchungen, sind noch Bildgebungen erforderlich, also da in erster Linie dann doch ein MRT, weil wir nur mit dem MRT auch die Gehirnnervenregionen sehen, die fürs Riechen zuständig sind. Ob da vielleicht Veränderungen auch im Gehirn vorliegen, das ist selten eine Ursache von Riechstörungen, darf man nicht übersehen. Und dann ist natürlich ganz zentral, einen Riechtest durchzuführen und oder Geschmackstest. Wir müssen ja differenzieren, Riechstörungen von Schmeckstörungen, da müssen wir noch drüber reden. Und mit diesen Riechtests kann ich halt quantifizieren, eine Riechstörung. Das ist in der Analogie zum Hören. Also wir brauchen auch bei Patienten, die weniger hören oder einen Hörsturz haben oder eine Operation benötigen, machen wir auch Hörtests, um zu quantifizieren, den Schweregrad einer Hörstörung. Und dasselbe machen wir mit Riechtests. Und da gibt es eben sehr gute, validierte, also wirklich gut untersuchte Riechtests, die uns Normdaten geben. Und dann vergleichen wir den individuellen Patienten mit diesen Normdatentabellen und können dann sagen, ist er im Bereich der Normosmie, also riecht er eigentlich noch normal, oder ist es eine Hyposmie, also ein vermindertes Riechvermögen, oder gar eine sogenannte Anosmie, also dass er eigentlich gar nichts mehr riecht. Wir sprechen von funktioneller Anosmie. Das sind eben so auch Patienten, die ein bisschen was vielleicht riechen, aber so schlecht, dass sie damit nichts mehr anfangen im alltäglichen Leben. Mhm. Also das ist, würde ich sagen, diese drei Gebiete, Anamnese, klinische Untersuchung plus Bildgebung eventuell und dann Riechtests geben uns schon ein sehr gutes Bild vom Zustand. Und hat natürlich auch, ist auch wichtig für die Prognose und für die Langzeittherapie.
Jetzt haben Sie zwei Dinge angesprochen, diese Riech- und Schmeckstörung, das schauen wir uns dann später noch an. Ich würde jetzt gern noch gleich auf die Prognose eingehen, weil Sie die jetzt am Schluss angesprochen haben. Kann man das sagen, wie ist denn die Prognose? Also es kommt wahrscheinlich ja natürlich auf den einzelnen Fall an, aber ist die Prognose, dass ich wirklich gar nichts mehr riech und schmeck mein ganzes Leben lang, wenn ich Corona habe, ist die wahrscheinlich oder ist das eher unwahrscheinlich?
Naja, es ist so, ein wichtiger Faktor ist mal die Zeit. Ja? Also ein wichtiger prognostischer Faktor ist die Dauer der Riechstörung. Also am Anfang ist die Regeneration relativ schnell. Also in den ersten Monaten regenerieren doch die meisten Patienten zum Glück. Aber es ist natürlich gerade bei Corona eine sehr langwierige Sache. Also wenn einmal eine Riechstörung über mehrere Wochen oder sogar Monate besteht, ist dann nicht davon auszugehen, dass das innerhalb von, wenn ein Patient kommt, dann hat ein halbes Jahr eine Riechstörung, dass es dann nach 2-3 Wochen oder nach 2-3 Monaten wieder besser wird. Dann dauert das oft jahrelang und da darf man halt nicht zu früh aufgeben und das ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass das bleibend ist. Das kann sich wirklich sehr, sehr lang fristig entwickeln. Das ist mal die eine Sache. Also einerseits ist natürlich die Zeitdauer, je länger eine Riechstörung besteht, desto schlechter ist die Prognose, das ist klar. Aber es dauert beim Riechen einfach sehr lange. Also da muss man dranbleiben und die Regeneration kann man dann mit dem Riechtraining zum Beispiel unterstützen. Das zweite ist dann noch als Prognosefaktor schon anzusehen, das Alter. Also prinzipiell muss man sagen, weil wir im Alter auch sukzessive schlechter riechen können. Das ist wie beim Hören, das ist genau dasselbe, das ist multifaktoriell. Wir haben halt so eine spezialisierte Riechschleimhaut, die Nervenzellen müssen viele Umwelteinflüsse überstehen. Ja, wir leben auch ungesund etc. Also man kann da schon auch was beitragen, dass man auch im Alter gut riecht. Und das ist das eine, also je älter man ist, desto eher schlecht ist die Prognose. Und dann der Schweregrad. Sprich jetzt immer wieder beim Riechtest, deswegen machen wir die Tests. Wenn jemand wirklich eigentlich gar nichts mehr riecht, oder dann ist die Prognose auch schlechter, als wenn jemand in der sogenannten Hyposmie ist. Ja? Und dann kann man die Patienten schon beruhigen und sagen, da ist was da. Da ist die Chance, dass sich was noch regeneriert, gar nicht schlecht.
Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, beruhigen den Patienten. Ich stelle mir das ja psychologisch ganz schlimm vor, wenn ich eben über schon Monate nichts mehr schmeck und riech.
Ja, genau. Deswegen muss man schon ein bisschen beruhigend einwirken und sagen, es ist gar nicht zu erwarten, dass das schnell geht. Und was dann noch dazu kommt, wir haben ja nicht nur den Schweregrad einer Riecheinschränkung, also Hyposmie, Anosmie. Es gibt noch das sogenannte Fehlriechen. Das ist ganz typisch für Corona. Das ist die Parosmie, ja. Also wie Para daneben sozusagen. Patienten riechen typischerweise gewisse Gerüche und die Kaffee in der Früh oder auch viele berichten so Zwiebel sind ganz eigenartig und unangenehm und meistens eben sehr unangenehm. Das heißt, Dinge riechen nicht mehr so wie früher. Es wird was wahrgenommen, also das ist jetzt nicht Luft, da ist irgendwas da, aber es riecht eben komplett anders, ungewohnt und unangenehm. Und das ist natürlich auch extrem belastend. Wir sehen diese Parosmie bei Corona ganz typischerweise nach einigen Monaten auftretend. Also ganz am Anfang ist es eher ein kompletter Riechverlust und dann kommt diese Parosmie und dann kann die natürlich auch wieder leider längere Zeit anhalten, aber bessert sich in den meisten Fällen dann mit der Zeit. Und das muss man auch dann erklären, dass das eigentlich durchaus im Rahmen der Regeneration typisch ist. Ja? Man kann sich ja vorstellen, wenn jetzt das Virus einzelne Riechnervenzellen schädigt und wir haben ja circa 400 verschiedene Rezeptoren in der Nasenschleimhaut und ein Duftstoff wird über eine Kombination von Rezeptoren, von erregten Rezeptoren wahrgenommen. Das heißt, wir haben eine Mustererkennung beim Riechen. Und wenn jetzt einzelne Rezeptoren, einzelne Nervenzellen mehr geschädigt sind als andere, kommt es zu einer kompletten Verschiebung und das muss jetzt komplett unterschiedlich, und das muss man dann im Rahmen der Regeneration wieder neu lernen eigentlich. Ja, das heißt, da muss man wirklich Geduld haben und damit leben lernen. Und ich sage mal, es ist wie beim Tinnitus, beim Ohrgeräusch, wo man dann keine wirkliche Therapie zur Verfügung hat. Man muss es halt schaffen, das Ganze zwar, man hat es, ja, aber nicht noch zusätzlich negativ bewerten. Mhm. Ja, man muss es halt einfach beobachten, so ist es. Und nicht ständig damit negativ auseinandersetzen.
Sie haben vorhin eh schon auch kurz angesprochen, man kann ja trotzdem ein bisschen was tun. Stichwort Riechtraining. Wie schaut denn so etwas aus?
Ja, also das Riechtraining hat man entdeckt in den 90er Jahren. Da hat man an Tieren, also das waren Mäuse, experimentell die Riechnerven durchtrennt und hat herausgefunden, dass die Tiere, die dann gerochen haben an Duftstoffen, die hat man darauf konditioniert, schneller wieder riechen konnten. Das heißt, die Regeneration wurde unterstützt und beschleunigt. Und man hat dann vor 10 Jahren bei Menschen Untersuchungen gemacht und hat das Riechtraining mit Riechstiften, mit Duftstoffen untersucht und gesehen, dass die Patientinnen, die regelmäßig an Duftstoffen gerochen haben, auch eine schnellere Regeneration hatten. Und wie macht man das jetzt? Man nimmt sich 4 Duftstoffe, also ich empfehle in der Apotheke oder Drogerie Aromaöle zu kaufen. Es muss jetzt nicht teuer sein. 4 verschiedene, also am besten nicht 4 Blumen, sondern Blume, fruchtig, etwas Holziges, Harziges, Gewürze. Da kann man kombinieren. Also 4 verschiedene Kategorien an Düften und trainiert jetzt 2-mal täglich, jeweils 2 Minuten. Und bei 4 Duftstoffen am idealsten ist es, 2 Durchgänge mit jeweils 15 Sekunden zu machen. Also man schraubt das auf, das Fläschchen riecht dran, schraubt es wieder zu, nimmt das nächste, riecht wieder 2-3 Mal, 15 Sekunden, macht das bei 4 Mal, ist eine Minute, das noch einmal. Also es ist wie Zähneputzen in der Früh, soll ganz einfach sein, praktikabel, 2 Minuten in der Früh und dasselbe macht am Abend. Und jetzt kommt das Wichtige, nicht nach 2 Wochen aufhören, wenn sich nichts tut. Weil es ist eben nicht zu erwarten, dass sich da in kurzer Zeit was tut. Es dauert monatelang und man soll auch eigentlich so lang trainieren, solange man entweder keine Besserung hat oder nur eine minimale Besserung, weil das eben dauert. Ich sage mal, mindestens 1 Jahr kann man auch länger machen. Ja, es kann ja noch später kommen. Mhm. Und wenn die Frage ist, wie wirkt es? Naja, es wirkt einerseits direkt an der Riechschleimhaut. So kann man sich das vorstellen, dass die Duftstoffmoleküle ja da dadurch, dass sie in die Nase gelangen, am Rezeptor andocken und dann die Riechnervenzellen dazu bringen, eine Antwort zu geben. Und vor allem, wir Menschen riechen jetzt nicht nur wie die Mäuse, die dann schnüffeln und sozusagen an irgendwelchen niedrigen Konzentrationen schnüffeln müssen. Ich sage immer, wir riechen im Kopf. Ja. Also bei uns ist die Geruchsverarbeitung das Essentielle. Was immer wir damit machen, ob wir es genießen, den Duftstoff, oder ob wir beim Essen den Feingeschmack genießen und wahrnehmen. Und das Ganze ist eine zentrale Leistung, weil das Riechen ja bei uns auch vor allem eine Kombination von mehreren Sinneskanälen darstellt. Ja. Und das macht das Riechtraining auch, also dieses Zentrale. Also es ist auch wichtig, dass man konzentriert ist dabei, sich den Duft vorstellt und das eben wirklich dabei bleibt. Aber eben 2 Minuten früh, 2 Minuten Abend, das hat man gesehen, das reicht eigentlich schon.
Mhm. Also trotzdem eben einfach konsequent sein, aber trotzdem ein geringer Aufwand, der wirklich jeden Tag praktikabel ist.
Und man muss noch dazu ergänzen, es gab eine Studie, die gezeigt hat, alle 3 bis 4 Monate soll man diese 4 Duftöle schon wechseln. Also nicht jeden Tag wechseln, weil Aromaöle, Duftstoffe sind ja fast immer eine Kombination von vielen verschiedenen Molekülen. Also man soll schon bei denselben bleiben, aber nach 3-4 Monaten wieder was Neues nehmen.
Sie haben vorher schon angesprochen, es gibt einen Unterschied, also es gibt eine Schmeckstörung und eine Riechstörung. Das ist auch noch ganz wesentlich und bitte beschreiben Sie mal, um was geht's da jeweils?
Also wir fragen natürlich jetzt, ist das Schmecken betroffen im Sinne der Wahrnehmung beim Essen und Trinken, der sogenannte Feingeschmack? Also wenn das Riechen ausfällt, kommt es meistens bei den Patienten zu einem Verlust des Feingeschmackes oder zu einer Verminderung. Kann man sehr gut einfach selbst, wenn man normal riechen kann, testen zu Hause. Man nimmt sich irgendein aromatisches Lebensmittel, ein Stück Banane, Pfirsich oder was auch immer, hält sich die Nase zu, gibt dann erst das Lebensmittel in den Mund. Und was macht das, wenn man die Nase zuhält? Blockiert man den Luftstrom. Es können keine oder fast keine Duftstoffmoleküle vom Mundraum über den Mundrachen, Nasenrachen in die Nasenhöhle zur Riechschleimhaut im Dach der Nasenhöhle gelangen. Und damit fehlt dieser Duftstoff-Part im Feingeschmack. Und wenn man dann die Nase aufmacht, kommt plötzlich dieser Duftstoff und man hat den Geschmack im Mund. Der Geschmack im Mund ist nämlich eine reine Illusion, der eigentlich uns vom Gehirn geliefert wird, diese Illusion. Und es verbindet sich der Duftstoff in der Nase mit der Berührung, also mit der trigeminalen Wahrnehmung im Mund. Und das Ganze nennt man dann Feingeschmack. Da spielt eine Rolle der Grundgeschmack, süß, sauer, salzig, bitter, umami, riechen, retronasales Riechen, dann Trigeminus, also Berührungsempfindlichkeit im Mund, das ist Temperatur, Konsistenz, ja, was weich ist oder fest ist, und ob es eben heiß ist, deswegen sagt man auch hot, ja, also das ist natürlich schon schmerzhaft, das wird jetzt über den Schmerznerv, den Trigeminus vermittelt, und das Ganze macht so einen Gesamteindruck. Und das heißt, das müssen wir anamnestisch mal auseinanderhalten. Und natürlich, wenn es nicht ganz klar ist oder wenn der Patient dann auch sagt, naja, auch das süß, sauer, salzig, bitter gibt ein Problem, dann machen wir wieder spezielle Tests dafür. Sogenannte Schmeckstreifen verwenden wir, wo wir wirklich lokal seitengetrennt süß, sauer, salzig, bitter testen können.
Also das irrsinniger Aufwand, das natürlich, oder hört sich jetzt so an, dass das natürlich sehr, sehr kompliziert ist, weil da sehr viele Dinge beteiligt sind, oder? Am Schmeck- und Riechsinn sozusagen.
Ja, es kann schon mal aufwendig sein, so eine Diagnostik, ist vollkommen richtig.
Vielleicht, dass wir am positiven Abschluss finden, welche Prognose geben Sie denn trotzdem den Patientinnen, die jetzt mit Corona kommen? Also Sie haben ja eh gesagt, es wird grundsätzlich weniger, dass man das überhaupt hat, diese Symptomatik. Glauben Sie, dass das irgendwann gar kein Thema mehr sein wird bei einer Covid-Infektion, oder trauen Sie sich das nicht zu sagen?
Das kann ich jetzt nicht sagen, weil die Wahrscheinlichkeit einer Riechstörung ja zurückgegangen ist, aber das hat was zu tun mit der Veränderung des Virus. Ich sage mal, hoffentlich gleicht sich's irgendwann anderen Viren an, was das Riechen betrifft. Wobei wir haben ja auch bei, ich sage mal, Parainfluenza immer wieder mal Patienten mit Riechstörungen, und da ist es halt geringer in der Wahrscheinlichkeit immer noch. Aber es kann ja theoretisch wieder schlechter werden. Aber insgesamt, was wir schon sehen, dass wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass es eine dauerhafte Riechstörung bleibt nach Corona, ist im einstelligen Bereich wahrscheinlich 10%, 5% bis 10%. Und das ist schon insgesamt jetzt nicht so schlecht. Da wir natürlich Millionen, also weltweit ja schon wirklich viele Millionen hatten mit Corona, oder hunderte Millionen, bleiben natürlich da noch viele, viele übrig, die auch längerfristig an Riechstörungen leiden. Mhm. Was man noch unbedingt mitgeben kann, rauchen, wer das tut, sollte aufhören, einfach um die Regeneration zu unterstützen oder zu verhindern, dass durchs Rauchen, zeigen ja die praktisch alle Untersuchungen, dass es das Riechvermögen negativ beeinträchtigt. Das gebe ich halt in meinen Patientinnen und Patienten schon mit, dass sie im Rahmen dessen versuchen sollten, das Rauchen aufzuhören.
Also ich höre ganz klar raus, man muss geduldig sein, wenn man so eine Symptomatik hat. Man darf nicht aufgeben, sollte regelmäßig Riechtraining machen, man sollte möglichst gesund leben. Ich meine, Rauchen ist sowieso nie gut, sollte man unbedingt aufhören und natürlich sofort abklären lassen. Also nicht da Zeit vergehen lassen über Wochen, dass man nichts riecht und sich dann denkt, naja, jetzt gehe ich halt einmal, sondern man sollte relativ rasch wahrscheinlich abklären, oder?
Ja, ich sage mal, das ist ja so, dass Patienten in die Spezialambulanz kommen meistens nach Monaten. Ja? Also es ist jetzt nicht so, was man innerhalb von wenigen Tagen oder zwei, drei Wochen abklären muss. So ist es nicht, weil eben gerade am Anfang die Regeneration sehr schnell vonstatten geht. Aber natürlich, wenn man nach ein, zwei Monaten nach einer Corona-Infektion noch immer nichts riecht, dann bitte zum HNO-Arzt. Oder Ärztin, na klar.
Herr Doktor, vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke in dieses Thema. Der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns ist für viele Menschen ja sehr belastend. Umso wichtiger, dass es eben, wie wir gerade gehört haben, gute Therapiemöglichkeiten und Ansätze gibt, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Danke auch wieder an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tun Sie uns noch einen Gefallen und abonnieren Sie unseren Podcast im Ohr des Patienten auf Ihrer bevorzugten Audioplattform. Sollte das Spotify sein, dann aktivieren Sie auch gleich die Glocke, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis zur nächsten Folge in einem Monat. Bleiben Sie gesund. Herr Doktor, vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich sehr herzlich.
Danke.